Von den ganz großen Gefühlen hören wir am Ostermontag in der Geschichte von den Emmausjüngern. Es geht hier um Trauer, um Schmerz, um Verzweiflung, aber auch um Liebe, von der das Herz überfließt, um Begeisterung, die nach außen drängt und um Hoffnung, die unbedingt geteilt werden muss. Und um eine Erkenntnis, die das ganze Leben auf den Kopf stellt. Zwei Männer kehren heim nach Emmaus, ein Ort irgendwo im Nirgendwo. Nach den Sternstunden mit Jesus mussten sie seinen Niedergang ansehen, der mit dem Tod am Kreuz endete. Sie hatten gehofft, dass er der Not ein Ende macht. Stattdessen hat man ihm ein Ende gemacht. Alles bleibt also, wie es ist, aus der Traum, der zum Albtraum geworden ist. Sie hauen ab, bloß weg von Jerusalem, ab nach Hause und retten, was noch zu retten ist, und wenn es nur die eigene Haut ist. Zu reden haben sie auf dem Weg genug, auch wenn das Gespräch nicht so recht vom Fleck kommt. In ihrem Tunnelblick gefangen, dreht sich das Gespräch im Kreis. Sie haben den Überblick verloren, sind blind für neue Perspektiven. Verlorener Mut, begrabene Hoffnung. Da kommt Jesus als unbekannter Dritter hinzu. Er gibt sich nicht durch Wunder zu erkennen, sondern er verweist auf die Schrift und auf das, was dort von Gott geschrieben steht. Dass er da ist, auch im Leid, dass er rettet, dass er die Sünder nicht hängen lässt und dass wir am Ende nicht verloren sind. Sie reden über all das, was sich ereignet hat, und erwähnen selbst bereits ein kleines Detail, über dessen Tragweite sie sich allerdings nicht im Klaren zu sein scheinen. Das alles geschieht ja nach dem Ostermorgen, an dem die Frauen vom leeren Grab zurückkehren und berichten, der Herr sei auferstanden. Aber wer soll diesen Quatsch glauben? Ein leeres Grab beweist ja mal gar nichts. Offenbar können sie es selbst nicht glauben und tun das alles als Frauengeschwätz ab. Jesus hilft nun, den Überblick wiederzufinden, zeigt Zusammenhänge auf und weitet den Blickwinkel. Wir alle brauchen manchmal jemanden, der uns aus unserer Problemtrance herausreißt. Jesus unterbricht also ihr hilfloses um sich selbst kreisen und mit Herzklopfen weitet sich auch der Horizont der beiden Männer wieder. Hier lernen wir etwas wesentlich Christliches. Leben teilen und miteinander reden über das, was los ist. In der Gewissheit, dass der Herr als unerkannter Dritter dabei ist. In Emmaus angekommen, drängt sich Jesus nicht auf. Aber jetzt können die beiden Jünger nicht mehr genug von ihm bekommen und laden ihn zum Essen ein. So schnell wollen sie auf seine wohltuende Nähe nicht mehr verzichten. Letzte Gewissheit erlangen sie aber nicht durch das viele Reden, Deuten und Erklären, sondern im Zeichen des Brotbrechens. Erst im gemeinsamen Mahl erkennen sie ihn wirklich, als er das Dankgebet spricht und das Brot bricht. Alle scheinbar sinnlosen Puzzleteile fügen sich auf einmal zusammen. Jedoch der Zustand des Glücks kann nicht festgehalten werden. In dem Moment, in dem sie ihn erkennen, ist er auch schon verschwunden. Mit brennenden Herzen machen sie sich noch in derselben Nacht auf den Rückweg nach Jerusalem. Das Brotbrechen in Emmaus ist nur eine Zwischenstation. Keine Dunkelheit, keine Angst, keine Gefahr kann die beiden innerlich Gestärkten jetzt noch aufhalten. Ihnen ist etwas widerfahren, das sie nicht für sich behalten können. Erst jetzt, mit ihrer eigenen Erfahrung, können sie an den Bericht der Frauen und der anderen anknüpfen. Sie hören auf das Zeugnis der Gemeinschaft und ordnen ihre Erfahrungen darin ein. 40 Tage ist Jesus nach der Auferstehung mit den Seinen zusammen. 40, das steht in der Bibel immer für ein Ganzes. Die ganze Zeit also, auch in der wir leben, ist er als der Auferstandene bei uns. Zumeist unerkannt, aber in seltenen, flüchtigen Augenblicken können wir ihn erkennen. Emmaus ist auch heute überall da, wo Menschen miteinander ihr Leben teilen. Wo der unbekannte Dritte selbst zu Wort kommt und die Schrift deutet. Wo wir ihn in der Gemeinschaft des Brotbrechens erleben. Und überall da, wo Menschen von dem, was sie erlebt haben, erzählen. Der erste Jünger hieß übrigens Kleophas. Der Name des zweiten wird nicht erwähnt. Er ist nur ein Platzhalter. Und wenn du die Geschichte das nächste Mal liest, füg doch einfach deinen eigenen Namen ein.
Wo ist Gott? Und wenn er hier ist, wie ist er eigentlich da? Immer wieder die Frage, nicht nur für Leute, die Gott noch nicht kennen oder nicht mit an ihn glauben, sondern auch immer wieder für uns, die wir uns Christen nennen. Ja? Heute möchte ich mit euch nochmal auf die Emmaus-Geschichte schauen. Viele von euch kennen sie wahrscheinlich schon lange. Und kurz dazu, einer von diesen Jüngern ist Kleopas. Ja? Das könnte ein Onkel von Jesus gewesen sein. Man weiß es nicht hundertprozentig, alles so ein bisschen wahrscheinlich. Aber wenn es ein Onkel von Jesus war, dann war es quasi so ein familiäres Thema, was die da hatten. Und der andere, der wird mit ganz unterschiedlichen Jüngern identifiziert. Das weiß man nicht ganz genau. Was war? Die waren unterwegs nach der Kreuzigung von Jerusalem nach Emmaus. Das heißt, nach warme Quellen, wo es ganz genau ist, konnte man auch nicht lokalisieren, aber ungefähr 2 Stunden Fußmarsch hatten die wohl. Und ich habe euch jetzt das mal mitgebracht, diese Geschichte, als Sketchbibel, als Video. Lasst euch das mal auf euch wirken. Ich hoffe, die ist euch ein bisschen präsent wieder, die Emmaus-Geschichte. Ich möchte ein bisschen genau drauf schauen, wie Jesus eigentlich da ist. Sie hat gesagt, Emmaus ist auch heute. Jesus ist da, aber wie ist er da? Ihr kennt dieses Bild, vielleicht macht er trotzdem, auch wenn man mich dann nicht so gut sieht und so, den Strahler aus, wenn es geht. Ihr kennt dieses Bild, wahrscheinlich fast alle. Ihr seht diese dritte Person, diese Silhouette. Was macht Gott? Wie ist Gott? Er wendet sich den beiden aktiv zu. Er gesellt sich einfach zu ihnen, geht auf sie zu. Auch wenn sie noch gar nicht merken, dass er das ist. War es leicht versteckt, hä? Ja. Alles gut? Alles gut. Aber das ist schon mal ein erstes, was man festhalten kann. Gott ist ein Gott, der sich aktiv zu uns Menschen gesellt, sich an unsere Seite stellt, auch wenn wir das vielleicht gar nicht merken. Das ist ein erster Gedanke. Ein zweiter Gedanke. Da kam in der Geschichte ein bisschen kurz. Was ist das, Kinder? Habt eure Ohren schon geputzt? Spaß. Jesus in dieser Geschichte hört einfach mal nur zu. Er ist präsent, wie man so sagt. Er investiert diese 2 Stunden und läuft einfach mit, schenkt seine Zeit und schenkt sich. Und sie teilen mit ihm den Weg, das, was sie bewegt, und erzählen es einfach. Und was auffällt, Jesus ist nah dran. Er ist an der Seite der Jünger. Er ist nicht das Gegenüber, der Experte. Er ist auch nicht von oben herab. Er ist ihnen an der Seite. Und durch Fragen öffnet er ihr Herz. Und es kann raussprudeln, was da kommt. Es wird nichts geschwärzt, nichts gekürzt, nichts. Und wer mitgeht, mitläuft, der passt sich an im Tempo. Vielleicht läuft man mal schneller, vielleicht mal langsamer. Jesus läuft nicht voraus. Wenn ich mit der Susi, mit meiner Frau spazieren gehe, bin ich immer viel zu schnell. Und die so, kein Wettrennen. Wenn ich laufe halt ein bisschen schneller. Nein, Jesus ist aufmerksam, passt sich an. Es kam mir in dem Video ein bisschen zu kurz, wie er zuhört, an der Seite der Jünger. Und dann, klar, Jesus sagt auch was. Aber es ist das rechte Wort zur rechten Zeit. Und das ist nicht immer. Und entscheidend ist auch die Motivation. Warum sage ich was? Und wie sage ich was? Ja, die unterhalten sich. Jesus sagt nicht zuerst, er spricht von sich, sondern er ist bei ihnen. Er hört zu. Er sagt nicht, hey, erkennt ihr mich denn nicht? Hätte er ja auch machen können. Was redet ihr für ein Blödsinn? Macht doch mal die Augen auf. Guckt mal hier, hallo. Macht er nicht. Ja, macht er nicht. Er lässt sie ausreden, unterbricht nicht abrupt. Und dann, darauf möchte ich auch nochmal explizit hinweisen, kommen auch in diesem Gespräch kommen Gefühle zur Sprache. Wir Deutschen, wir sind nicht so ein gefühlsvolles Völkchen. Ja, wir sind sehr verkopft. Ja, unser Glaube auch. Geht man ein bisschen mehr in den Süden Europas, ist der Glaube und auch überhaupt die Kulturmentalität viel gefühlsbetonter. Aber hier kommt zum Beispiel enttäuschte Hoffnung zur Sprache. Ja, wenn man da liest, wir aber hofften. Aber die ist zerbrochen, die Hoffnung. Ein tiefer Schrecken, eine Angst kommt zur Sprache. Auch hat uns erschreckt. Und es kommt zur Sprache. Und Jesus hört zu. Und dann das rechte Wort zur rechten Zeit, es wirkt heilsam. Und ein Wort, was nicht zur rechten Zeit kommt, es zerstört. Die wirken, Worte zur Unzeit wirken wie Schläge. Die Jünger, die da unterwegs sind, die kennen die Worte der Bibel, die kennen die Geschichten. Und doch wurden diese Geschichten ihnen nicht zu Lebensworten. Und es heißt, wie es ja auch gesagt hat, Jesus öffnet ihnen die Schrift, die Worte. Und es brannte in ihrem Herzen oder brennt in ihren Herzen. Und dann sind Bibelworte nicht einfach nur Richtigkeiten, die man dann auch halt nachplappern muss. Nicht allgemeine Lebensweisheiten, die genauso in irgendeinem Glückskeks drin sein können. Und auch nicht irgendwie harte Gesetze, die man halt einhalten muss, sondern sie sind Geist und Leben. Und was auch auffällt, Jesus spricht in ganz unterschiedlicher Weise. Er weckt in ihnen Hoffnung. Aber er konfrontiert sie auch kritisch. Und er informiert sie über das, was sie wissen müssen. Damit aber nicht genug. Sie laden Jesus ein, aber im Endeffekt ist es er, der ihnen Mahlgemeinschaft gewährt. Und wir denken, ja, Abendmahl ist halt das im Gottesdienst, was man dann so 10 Minuten macht oder so, aber im Orient ist Mahlgemeinschaft immer ein Stück Lebensgemeinschaft. Jesus gewährt ein Stück Lebensgemeinschaft, geteiltes Leben. Er, der eingeladen wird, wird zum Gastgeber. Und genau an dieser Stelle erkennen sie ihn. Das Abendmahl, das Schmecken und das Riechen wird zum Mittel der heilsamen Nähe Gottes. Und ich finde, deswegen passt auch ein Frühstück ganz gut in den Ostergottesdienst. Wenn man schmeckt, man wird versorgt. Ganz unterschiedlich. Vielleicht ein bisschen deftig, süß. Man hat Gemeinschaft. Das sind Mittel, durch die Gott spricht. Es wird handgreiflich. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und irgendwann geht Jesus. Er kettet die Jünger nicht an sich. Er stellt sie in die neue Freiheit. Und noch in derselben Nacht laufen die Jünger nach Jerusalem zurück und erzählen davon. Jesus sagt nicht, jetzt erzählt aber auch, gell? Und so weiter. Nein. Er sagt, hey, ihr seid frei. Und wird einfach meine Impulse mit der Frage schließen, welche Art der Zuwendung brauchst du gerade am meisten? Gott ist nicht immer derselbe zu jedem Zeitpunkt. Dass er einfach bei dir ist, sich zu dir gesellt, wie in dem Bild. Dass er einfach ein offenes Ohr hat und du dein Herz ausschütten kannst. Und du sehnst dich nach einem lebenbringenden Wort, das dein Herz brennt. Oder vielleicht doch nach allem. Ich möchte euch einladen, dass ihr in diesem Gottesdienst immer ein bisschen Raum gibt. Wo seht ihr Gott? In dieser Geschichte wird völlig klar, er ist da. Er hat sich schon längst an unsere Seite gesellt, schenkt sich selber, möchte Lebensworte zu uns sprechen und uns einladen, dass wir uns ihm mitteilen, was uns bewegt. Amen.